SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum nächsten Buch der SWR Bestenliste. Auf Platz 2 steht der, ich glaube, dritte Roman der polnischen Schriftstellerin Dorota Masłowska, deren Theaterstücke, das sollte man vielleicht auch erwähnen vorneweg, auch auf deutschen Bühnen zu sehen sind. Im Paradies heißt das Buch, das für den Rowohlt Verlag von Olaf Kühl ins Deutsche übertragen wurde. Maike Fessmann, welche Figuren leben denn im titelgebenden Paradies und wie wird davon erzählt?
Also im Paradies leben die Figuren nie lange, wie man sich vorstellen kann, weil Paradies heißt ja auch immer Vertreibung, die ist nicht weit und bei Dorota Masłowska ohnehin. Ja. Es sind insgesamt 10 Episoden, auch mit einem ähnlichen, gar nicht so unähnlichen Surrealismus, also sehr realistisch erzählt. Und dann gibt es immer wieder Stellen, wo man sagt, das kann jetzt nicht wirklich sein, wenn zum Beispiel in der ersten Geschichte eine Frau ihren Liebhaber zu sich einlädt und sie will ihren Sohn, neurodiversen Sohn, weghaben in der Zeit und sie versucht, ihn irgendwie eine Freundin zu verschachern, die hat aber auch was vor, aber er ist einfach im Weg, ja. Irgendwann sagt er, ja, ist ja gut, er geht in sein Lieblingszimmer aufs Klo und er heißt Damian wie sein bei einem Hurricane verstorbener Onkel. So viel erfährt man am Anfang von diesem Jungen. Und er geht ins Klo und verschwindet in der Kanalisation. Weg ist er. Ja, das ist sozusagen die erste Episode. Er taucht dann hinterher wieder auf. Das ist eine wunderbare Rondo-Konstruktion. Aber solche Situationen gibt es durchaus öfters. Es gibt einen Jungen, der ist 12 Jahre alt, der offenbar von seinen Eltern, der zum Angeln gehen darf, weil die Eltern sich wahnsinnig streiten. Und dann ist er auch aus dem Weg und angelt. Freut sich, dass er das tun kann. Und während der Angel entdeckt er irgendwas Seltsames, so wird es uns beschrieben, irgendwie Frauenbeine, ja, seltsam. Und dann wird eine andere Geschichte erzählt. Eine kroatische Studentin, Schriftstellerin, bekommt ein Stipendium in einem reichen, wohlsituierten Land, das irgendwie Mülltrennung zur Religion macht oder eine Mischung aus Religion und Sport. Also es muss Deutschland sein oder die Schweiz. Und badet in diesem See, der aussieht wie ein See in Windows, also sehr künstlich. Und die kommt offenbar dort zu Tode, weil sie plötzlich beim Schwimmen von einem Imposter-Syndrom überfallen wird. Sie kommt ins Zweifeln, ob sie das kann, schwimmen, und ertrinkt. Und wie diese Geschichte erzählt ist, dass der Junge das beobachtet, am Rande seiner Wahrnehmung, es eigentlich gar nicht wirklich sehen will, aber eben doch gesehen hat und am Ende dieser Frau sogar ins Gesicht geschaut hat. Also er erinnert sich an die Brillengläser und dann schreibt sie eben, dass er mit diesem Trauma jetzt sein Leben lang umgehen muss. Und sowas kann sie beschreiben, wie so eine schlimme Sache ins Unterbewusstsein absinkt, eigentlich gar nicht da ist, aber ein ganzes Leben bestimmt. Und das macht sie auf unglaublich famose Weise. Ja. Und es gibt eine andere Geschichte, die spielt in einem Hotel.
Dieses Hotel hat einen wunderbaren Namen. Man sollte mal herausfinden, ob es das in Warschau tatsächlich gibt. Es heißt Encore. Das sagt ja schon ziemlich viel. Da trifft man sich, ist wahrscheinlich sowas wie ein Stundenhotel. Man trifft sich mit dem Liebhaber, mit der Liebhaberin. Das wird ja auch eine Affäre erzählt. Und um ein Gefühl für den Tonfall dieser Prosa zu bekommen, trägt nun Sebastian Miro eine kleine Passage daraus vor. Bitte sehr.
Im Hotel herrschte eine seltsame Atmosphäre der Unbeständigkeit. Alle schienen hier nur vorübergehend beschäftigt zu sein. Nur so lange, bis das Glück ihnen wieder halbwegs hold war. Dazu kam es natürlich nie. Und die Summe der persönlichen und systemhaften Fehlschläge wuchs unaufhörlich. Uns störte das nicht. Für uns war der vernachlässigte Ort ein Todpunkt, eine abstrakte Mulde, in der die Wirklichkeit uns nicht überfallen konnte, weil sie hier einfach hundertprozentig nicht existierte. Hier suchte uns niemand, wollte uns niemand bewerten, niemand reinreden, wie das Außenstehende in der Regel tun. Ich mache mir Sorgen um dich. Oder alle sagen das, womit sie nur ihrer eigenen Kleinkariertheit freien Lauf lassen. Im Hotel Encore verschwanden wir vom Radar der Realität. Manchmal kassierten die Angestellten uns gar nicht ab oder gaben den Versuch wegen eines kaputten Kartenlesegeräts auf. Und das Zimmer, zu dem wir den Schlüssel bekamen, war insgesamt ungelüftet und vermüllt von früheren Gästen. Unklar, ob hier überhaupt jemand irgendwann sauber gemacht oder nach dem Rechten gesehen hatte. Sobald die Tür hinter uns zugefallen war, das weiß ich noch, trat immer ein Moment tiefer Beschämung ein. Wie es hier aussah, war uns peinlich. Krümel, Haare, Lippenstift an einem Glas, Spuren von Kot und fremdem Blut, die herumliegenden Halbmonde abgeschnittener Fingernägel und angetrockneter Ketchup waren der Ekstase nicht förderlich. Sie steigerten die Fremdheit zwischen uns. Peinlich berührte uns die Vergänglichkeit, Gemeinheit und Derbheit des irdischen Daseins. Gleich darauf aber zog uns ein ungewöhnlicher körperlicher Elektromagnetismus zueinander hin. Und es war uns egal, dass der Fernseher nicht richtig funktionierte, das Furnier von der Sofalehne abblätterte und das Klopapier so billig und dünn war, dass man das Loch im Arsch dadurch erkannte. Ein Außenstehender hätte an der ganzen Situation bestimmt nichts Ungewöhnliches bemerkt. Zwei nackte Körper, die sich im seifigen Mondlicht wälzen, sich stundenlang abtasten, gründlich wie die israelische Sicherheitskontrolle am Flughafen. Zwei Silhouetten, die sich gierig fraßen und doch nie satt voneinander wurden, nur immer noch hungriger vom großen Fressen.
Sebastian Miro las aus Dorota Maslowskas Roman Im Paradies in der deutschen Fassung von Olaf Kühl, erschienen im Rowohlt Berlin Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Zwei Liebende, die nie satt voneinander wurden, sondern, wie es im Buch heißt, immer noch hungriger vom großen Fressen. Eberhard Falke, man ahnt ja schon, dass irgendwann doch ein Sättigungsgefühl eintritt. Was zeichnet denn diese rasanten Episoden, wir haben das ja gerade eben schon gehört, erzählerisch aus? Vor allem im Hinblick auf das Thema schlechthin in diesem Buch, jedenfalls meine ich das, nämlich Sex und Liebe.
Ja, man könnte das natürlich doppeldeutig verstehen. Ein Sättigungsgefühl tritt in verschiedenen Weisen auf. Auf jeden Fall haben Sex und Liebe niemals ein gefälliges Gesicht, sondern sie schlagen oft um in Ekel, in Dreck, in Schmutz, in Überdruss und dergleichen. Und dieses Hotel, in dem die beiden sich treffen, die wird dann nach einer späteren Liebesnacht dann einfach abgerissen von einer Abrissbirne. Das heißt, die Welt ist auch nicht stabil. Dorota Maslowska, die macht etwas prinzipiell so, sie reißt dem Leben das gefällige Gesicht ab, falls das Leben so etwas haben sollte. Und sie schwärzt es alles ein. Und das macht sie ziemlich geschickt und ziemlich wortreich und witzvoll. Aber sie macht es natürlich auch bis zum Anschlag in dem Sinne, dass man sich irgendwann mal fragt, jetzt reicht's doch langsam mal. Sie hat schon viele Bücher dieser Art geschrieben und ich hatte den Eindruck, es ist dann doch, also zumindest in der zweiten Hälfte dieses Buches, wird die Manier erkennbar und man wird auch ein bisschen überdrüssig dieses Negativismus, den sie da an den Tag legt. Das also so ging es mir zum Beispiel, ja. Sie hat ihm ja auch kein vernünftiges Ende verpassen können.
Darüber müssen wir sprechen. Jörg Margenau, das ist nämlich die interessante Frage. Sind das nur für sich genommene kleine Erzählungen? Stehen die für sich? Wie entsteht gewissermaßen aus diesen Shortcuts ein Roman? Oder tut es das überhaupt?
Shortcuts ist ein großes Wort, weil es ist dieser tolle Film von Robert Altman mit Kurzgeschichten von Raymond Carver, an die es in der Tat ein kleines bisschen erinnert. Carver, bei dem gibt es auch eine Geschichte mit einem Toten im Wasser zum Beispiel. Da gibt es sogar inhaltliche Bezüge. Allerdings ist das hier, finde ich, da einen Roman drauf zu schreiben, eine verlegerische Frechheit. Denn das ist es nun mit Sicherheit nicht. Bestenfalls sind es Erzählungen, die vom Ende her dann ein bisschen verzahnt werden. Allerdings auch doch auf eine Art und Weise, wo ich das Gefühl hatte, das sind eher die schwächeren Texte dieses Buches, die nochmal auf den Anfang zurückverweisen. Also der Junge, der dann im Paradies dann da sozusagen ankommt auf der Insel zum Beispiel, fand ich schwach. Mir ging es auch so wie Eberhard Falke, dass ich tatsächlich die Sättigung jetzt nicht im Buch gelesen habe, sondern an mir selbst verspürt habe, so etwa ab Mitte des Buches. Die ersten 3-4 Geschichten fand ich wirklich großartig, auch in der Frechheit. Wir haben ja gehört, auch die Metaphern, die sie benutzt, die immer sehr präzise sind, sehr gut gewählt. Also man liest das oder ich habe es mit wirklich großem Vergnügen gelesen und merkte dann so auf halber Strecke hatte ich auch das Gefühl, Jetzt wird es irgendwie redundant. Also ich habe verstanden, dass die Welt jetzt irgendwie sehr zerbrechlich ist und dass die Figuren alle auch wirklich prekäre Gestalten sind. Schön ist wiederum, wie sie es schafft, aus der Binnenperspektive meistens zu erzählen. Das sind ja Figuren wie zum Beispiel ein Banker, der so ein Aufschneider ist. Ja? Und man merkt aus dem, was er erzählt und der Diskrepanz dessen, was er tut, dass alles, was er erzählt, eigentlich totaler Unsinn ist. Aber man geht da mit. Und das macht sie, finde ich, sehr, sehr gut, so diese Figuren sozusagen von innen heraus unglaubwürdig zu machen, indem sie sie selber reden lässt. Aber auch das ist ein Verfahren, das, also Manierismus kann man das durchaus nennen. So ab Mitte des Buches war ich so ein bisschen
vielleicht eine,
genervt
ein davon. Kurzes Beispiel. Es gibt ein Paar, das miteinander schläft. Und das muss sie natürlich auch in ein finsteres Licht rücken. Wie macht sie das? Indem sie dann ziemlich eindeutig beschreibt, wie das Essen, das man vorher zu sich genommen hat, beim Beischlaf in den Bäuchen herumschwabbelt. Das heißt, die Diskreditierung des Beischlafs, die darf man schon mal riskieren. Aber solche Scherze macht sie halt. Und warum heißt es Paradies? Weil Paradiesvorstellungen auch ab und zu vorkommen, ganz kurz. Wie sehen die aus? Der Junge, der spült sich das Klo runter, geht durch den Kanal und landet irgendwo in einer heruntergewirtschafteten Südsee, wo er dann auf diesen Onkel trifft. Natürlich ist das reine Fantastik. Aber es ist ein Bild, in dem natürlich auch das Paradies schlecht wegkommt bzw. absäuft. Dann gibt es noch zwei andere Quasi-Paradiesbilder, wo eine junge Frau zum Beispiel mitten in der Stadt nach einem schlimmen Tag irrt sie durch die Stadt und plötzlich steht vor ihr ein Schiff, in das sie einsteigt. Ein Schiff wird kommen. Auch ein schönes Hoffnungsbild, aber nichts wert. Reine Erzählkulisse. Also die Erzählerin macht uns schon klar, die Leute, die leben mit Verblendungen. Und diese Verblendungen, die werden sie nicht los. Und sie nimmt sie ihnen auch nicht ab.
Also ich sehe das ganz anders. Also ich finde es unglaublich witzig und drastisch und hätte auch
witzig und drastisch
und hätte für mich auch länger weitergehen können. Und ich finde sie gerade in dieser Mischung. Ich meine, es ist ein polnisches Buch, also es ist schon ein Polenporträt, das sie da macht, ja. Also auch mit der Energie und mit der Drastik. Und wenn wir jetzt auch da uns praktisch jetzt auf die Liebesverhältnisse kaprizieren, ist es sehr auffallend, dass die Frauen diejenigen sind, die Sex wollen, und die Männer sind immer so ein bisschen schlaff oder stehlen sich davon. Das ist auch in dieser Encore-Geschichte so. Die Frau hat überhaupt keinen Bock mehr auf ihren Alltag. Sie ist verheiratet und hat ein Kind und die will jetzt was erleben, ja. Und sie sagt, sie hat, ich glaube, Liebe wie eine Bombe im Bauch. Ja? Und diese Art, das ernst zu nehmen und zu persiflieren gleichzeitig. Und diese ganzen Bilder, die im Netz durch die Gegend flirren, die wir im Fernsehen sehen, diese Bilder des Konsums und des Begehrens, mit dem der Osten ja überschwemmt wurde, ja? Das beschreibt sie eben auf eine sehr spezielle Art und Weise und macht sich auf der einen Seite drüber lustig und auf der anderen Seite findet sie aber eine tolle Ausdrucksform für diese Situation. Und sie beschreibt das Zersplittern der Wirklichkeit durch unsere Wahrnehmung, durch Internet.
Nicht durch unsere Wahrnehmung, weil sie trasht alles. Sie macht aus allem Trash.
Nein, aber
und wenn wir jetzt diesen Kurzschluss machen würden, dass das Polen ist, dann könnte Polen ja auch mit einem Recht sagen, Me Too. Wieso ist das ein Porträt von Polen?
Es ist kein Porträt von Polen, aber Polen spielt...
Es ist noch nicht einmal eine Satire über Polen, sondern es ist natürlich eine Satire über eine bestimmte Wirklichkeitssicht, der sie widerspricht. Das heißt, sie lässt keine glimpflichen Lösungen zu, sie lässt keine positiven Bilder zu. Und das hat natürlich eine gewisse Aggressivität, die ich auch interessant finde und die mir auch gefällt, weil sie teilweise unglaublich freche Formulierungen hervorbringen.
Ich finde sie
aber
gar nicht so negativ.
Es ist kein Realismus.
Aber ich finde sie gar nicht so negativ. Und inwiefern ist es jetzt unzugänglich, dass die Bilder, die man im Netz sieht, in diesem Buch vorkommen? Also wenn so ein See aussieht wie ein Bildschirmschoner in Windows, ist das eine gute...
Das sind Medienzitate.
Ja, aber klar, unsere Wirklichkeit ist doch davon geprägt.
Naja, dagegen habe ich ja auch nichts gesagt.
Wir sind doch den ganzen Tag damit beschäftigt und das verarbeitet sie doch gut. Also
naja, das sieht auch halt, dieser, wie du vorhin zitiert hast, das sieht halt eine Wasserfläche aus wie der Bildschirmschoner auf Windows. Das kennen wir alles. Gut, das ist natürlich eine Einarbeitung, genauso wie sie soziale Medien einarbeitet und zum Beispiel eine Figur bringt, die eine Influencerin dann auf dem Kanal runtermacht und beschimpft. klar sind das alles Erscheinungen von heute. Und die passen ja auch in diese Trash-Welt. Das ist ja unbestritten. Aber dass sie daraus sozusagen das Bild eines Landes machen würde, das würde ich bestreiten.
Und sie beschreibt doch zum Beispiel auch die Eltern der kroatischen Schriftstellerin. Die Mutter ist dominant und der Vater ist dement und irgendwie kommen die nicht mehr aus dem Puschen. Und da gibt es einen Satz, der ist doch auch fantastisch. Auf der steilen, vereisten Schräge einer immer weniger verständlichen Wirklichkeit rutschen die beiden ins unidentifizierbare Nichts. Als Beschreibung für, man muss zugucken, wie die Eltern langsam ihren Lebenswillen aufgeben. Und so hat sie immer wieder ganz, ganz präzise.
Sie hat dieses eine Bild, wo ein tröpflicher Januartag aussieht, wie die tiefgehängte Rigipsdecke in einem Swingerclub, in dem das Wasser von der Decke tropft.
Das hat mir auch gut gefallen.
Das ist natürlich ein starkes Bild.
Also das Buch ist offenbar Geschmacksfrage.
Auch ein sehr artifizielles Bild.
Wir halten den Dissens fest. Dorota Masłowskas Roman Im Paradies in der deutschen Fassung von Olaf Kühl, den ich, glaube ich, noch mal lobend erwähnen muss, weil es nämlich wirklich, ohne dass ich jetzt Polnisch kann, aber ich habe das Gefühl, das ist wirklich eine Übersetzung, die sehr nah am Original ist. Erschienen ist das Buch im Rowohlt Berlin Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank.